Leute, herzlich willkommen zurück bei Game Changers. Jakob bringt mich wieder zum Lachen hier mit seinem Influencer Water.
Saratoga Springs.
Ja, yeah, Saratoga, falls Sie nicht, wie heißt der? Ashton Hall hat dieses Wasser big gemacht. Aber nichtsdestotrotz, herzlich willkommen zurück. Gute Episode geplant. Erste Episode im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und habt einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Ich habe dieses Jahr tatsächlich seit Jahren mal wieder bis 12 bin ich wach geblieben. Ich habe sogar ich hab den Rutsch offiziell geschafft dieses Jahr. Was ein Fight war. Ihr Leute, alle, die kleine Kinder zu Hause haben, wissen es. Aber auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr. Aber ja, zur Episode. Wir haben eine gute geplant. Natürlich Playoff Seeding ist official. Wir reden drüber. Wir gehen ein bisschen unsere Prognosen. Gleichzeitig College Ball. Wir sind im Semifinals. Die Top 4 Teams left. Wir reden darüber. Jakobs Game natürlich und die Texans. Und wir schauen auf diese Woche. Wir schauen auf der Game. Was haben wir noch? Natürlich einige Fragen und MVP möchte ich gerne drüber reden. Der Regular Season, was ist da die Prognose? Ja, das und einiges mehr. Heute bei Game Changers.
Wow. Erzähl erstmal, Marc, wie geht's? Wie war deine Woche, Mann?
Was gibt's Neues? Gut, Mann. Ja, wie gesagt, ganz guten Start ins neue Jahr. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche gesehen hattest, ich hatte so ein bisschen Rundfrage gemacht, Zwecks, so Neujahrsvorsätze, Challenges und hat da einige bekommen, was ich und meine Frau, also Taylor, Shoutout an sie ist da direkt mit mir dabei, alle meine Faxen, die ich mache, sie macht da mit. Also wir machen jetzt eine Challenge für den Monat Januar. Mhm. Ich hatte mir 75 Hard überlegt, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Wo du 57 Zahlendreher, 75 Tage hintereinander machst du machst 2 Workouts pro Tag, du trinkst eine Gallone Wasser am Tag, du musst mindestens 10 Seiten von einem Self-Help-Book jeden Tag lesen, du musst einer Diät folgen und kein Alkohol, kein das ganze Zeug, ne? Ja, haben wir uns gedacht, 75 Hard ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, einfach Commitment zu krass. Nee. Aber wir machen eine kleinere Version davon über den Monat Januar, aber statt dass wir 2 Workouts pro Tag machen, machen wir nur 1. Also wir machen wirklich jeden Tag, also du musst dich jeden Tag irgendwie bewegen für 45 Minuten. Also ich mache 5-mal die Woche jetzt Kraftworkout, 2-mal die Woche mache ich Cardio/Stretching/Mobility-Work. Also ich mache wirklich jeden Tag, habe ich mir jetzt schön einen Plan zusammengestellt. Was ganz ehrlich mein größter Fight ist diese Gallon am Tag Wasser trinken. Digga, du glaubst nicht, wie viel, wir reden von fast 4 Liter, ne? Und du denkst, ja, ist easy. Boah, also das ballert schon. Ich hatte jetzt die letzten 2 Nächte, wo ich dann irgendwie noch kurz um 8 Uhr abends noch einen Liter übrig habe und dann kippe ich mir runter und bin die ganze Nacht wach, Alter, auf Klo rennen.
Ich würde gerade sagen, von der so Sportsseite muss ich sagen, so Gallon pro Tag muss nicht, so 2,5-3 Liter reicht, wenn du nicht viel geschwitzt hast an dem Tag. Weil ansonsten deine Schlafqualität runter, wenn du nachts dann die ganze Zeit pissen
musst. Also für alle Leute, die sich das hier auf YouTube angucken, also das ist meine Half Gallon. Shoutout an Pack Pro Athlete Community, die hier die Flasche provided haben. Aber das ist ein Half Gallon, also 1,89 Liter und 2 davon am Tag rein. Also ist schon ein bisschen was, aber ja, nee, auf jeden Fall sehr motiviert ins neue Jahr gestartet. Vision Board, ich habe dir erzählt an unserer New Year's, wir haben unser Vision Board Party gehabt, wir haben unser Vision Board gemacht, also Ziele sind gesetzt.
Marc, hier muss ich was fragen. Ich habe mich auch gemeint, hey, wir machen die Vision Boards, wir werden jetzt wahrscheinlich aber digitale machen, weil, Digga, wo habt ihr die ganzen Magazine her?
Ja, wir haben tatsächlich, wir fangen an schon irgendwie ein paar Monate davor, die zu sammeln. Und dann das ist absolut der Key. Digga, du brauchst ja auch richtig viele.
Ich bin zum Laden gegangen. Ich hab umgeschaut. Okay, zum einen gibt's hier in den USA eigentlich fast nirgendwo mehr so Spots.
Zu ESPN. ESPN ist ganz geil. Oder Man's Health, solche Sachen.
Ich hab hier die Vogue mit Timothy Chalamet.
Da ist aber auch was drin, ne?
Ja, aber Digga, das Ding kostet auch ein so ein Magazin. Hier, pass mal auf, wie kostet diese Vogue? 8,99, Digga.
Puh,
wo ich gedacht habe, okay, wie viele, wie viele Vision Boards werden im Haus in Sotscha gemacht mit diesem teuren Hochglanzmagazin?
Nee, also muss ja auch tatsächlich, wir haben nicht ein Magazin gekauft. Also wir wirklich sammeln die so übers Jahr hinweg und gleichzeitig oftmals, wir machen, also meine Frau ist hier Part von so ein paar Facebook-Groups und dann fragt sie so in der Neighborhood nach, hat irgendjemand noch Magazine übrig für Vision Board? Und dann, wenn du wirklich ein spezielles Ziel hast und dazu kein Bild findest oder den Satz, den du brauchst, dann kannst du auch was ausdrucken. Also wir haben auch ein paar Sachen gedruckt. Weißt du? Musst dir halt da irgendwie Aber du musst es halt, du musst es wirklich vor dir haben. Du musst es ausdrucken, du musst die jeden Tag, ich habe es mir am Badezimmerspiegel gehängt, ich sehe das wirklich jeden Tag. So ein, so zwei, so für einen Tag, so ein paar Stichwörter.
Und dann, aber wir machen jetzt digitale und wir machen die dann als Laptop-Hintergrund und weil du es gesagt hast,
das ist auch nice.
Ich werde wahrscheinlich zu Staples gehen, ich lasse die ausdrucken in Farbe und dann hängen wir die uns auch hin. Nur weil wir saßen hier dann, wir so, hey, wir haben irgendwie nur zwei Magazine oder sowas gefunden, wir so, ja, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Dope, gut. Mann, freut mich zu hören. Bei uns war Neujahr auch sehr, sehr cool und spektakulär, Mann. Wir hatten am nächsten Tag unseren Haupt-Practice-Tag, weil das ganze Neujahr war irgendwie am Mittwoch oder so. Das heißt, ich habe nicht viel gemacht. Wir haben gegessen und ich bin irgendwie 9 schon pennen gegangen mit dem Kleinen und ja, that was it. Aber guten Start ins neue Jahr, direkt mit einem Dub gegen die Colts zu Hause. Können wir direkt reingehen. Texans, wir haben gewonnen. War ein bisschen knapper, glaube ich, als gedacht. Man muss aber dazu sagen, also wir haben gewonnen 38-30. In dieses Spiel reingehend war ja schon klar, dass wir in den Playoffs sind, die Colts sind draußen. Ja. Es ging eigentlich nur darum, die Möglichkeit zu haben, die AFC South noch zu gewinnen und damit Heimspielrecht zu haben. Mhm. Das hing aber für uns davon ab, was in Jacksonville passiert, was die Titans machen. Jacksonville und Tennessee haben gegeneinander gespielt, wo die Jacksonville Jaguars natürlich der haushohe Favorit waren. Es fing gar nicht so schlecht an. Die Titans haben einen Score direkt am Anfang gemacht.
Genau.
Dabei hat sich der Quarterback verletzt und ab dem Moment, wo Cam Ward draußen war, war das Spiel da drüben leider gegessen. Und als wir das nächste Mal im Stadion den Score gecheckt haben, war es auf einmal 31-7 für die Jaguars. Und wie wir dann in unserem Spiel in der zweiten Hälfte rauskamen, gucke ich aufs Feld und ich sage so, hä, wir sind die ganzen Jungs auf einmal auf dem Platz, weil wir dann halt sofort unsere ganzen Starter gepult haben. CJ Stroud war draußen, Will Anderson war draußen, Daniil Hunter war draußen, British Brooks war der Starting Running Back, also mein Fullback-Kollege hat auf einmal einen Haufen Carries bekommen. Deswegen war das Spiel, glaube ich, am Ende ein bisschen knapper als erwartet. War ein bisschen lustig. Ich weiß nicht, wir haben letzte Woche ja noch drüber diskutiert, so, ja, okay, tust du deine Jungs chillen lassen oder spielst du deine ganzen Starter?
Ja.
Und ich habe daher gesagt, so, hey, DeMeco hat gesagt, Digga, wir geben Gas, es ist uns egal, wie wir spielen jedes Spiel, so wir spielen, Digga. Und dann kommt die Halbzeit, Jungs, jetzt ist die Frage vorbei.
Der ist funny, aber ich habe das auch gemerkt. Weil ich so, ey, die müssen den anderen Score gecheckt haben. Weil die wussten, ey, Jackson hat das Ding in der Tasche, Alter. Ey, wir haben keine Chance mehr auf den den Division Win. Boom. Zieh die Starter
raus. Und ich muss ehrlich sagen, so im Moment habe ich so gesagt, okay, ja, weiß nicht, aber Credit an unseren Head Coach, weil das tatsächlich, er hat so das Beste von both worlds sozusagen rausgeholt.
Ja, absolut.
Die ganzen Jungs waren fokussiert und angespannt und locked in für die ganze Woche der Preparation und auch die erste Halbzeit über, um dieses Feeling zu behalten, von dem wir geredet haben. Ja, diese Edge, dass du wirklich locked in bist. Und gleichzeitig konntest du so aber sicher gehen, dass sich keiner von deinen Key-Spielern dann verletzt, sobald es wirklich um nichts mehr ging. Also in dem Moment, wo es um nichts mehr ging, waren die ganzen Jungs draußen und es wurde kein Risiko eingegangen, dass sich irgendeiner von den Startern oder sowas verletzt. Das, aber wie gesagt, es war ein gutes Piece Craftsmanship, so Spielerei, ein bisschen vom Head Coach, wie er die Jungs auf Edge hält, aber gleichzeitig die Starter und sowas gesund hält, man.
Nee, auf jeden Fall war sehr nice. Aber muss man auch, ey, Shoutout an die Backups, die da wirklich ihr Ding gemacht haben und das Ding nach Hause geholt haben. Erzähl mal davon. Wer war da vielleicht so ein bisschen Surprise, Performance?
Für mich British Brooks, ganz klar. Also der Kollege ist so ein Special Teams Fullback Hybrid und so weiter, der in der Offense jetzt in den letzten Wochen keine große Rolle mehr hatte. Aber wie wir aus der zweiten Halbzeit rauskamen, hat er mir gemeint, ist der Running Back Coach einfach zu mir gesagt, also hey, du bist der First and Second Down Back im Rest vom Spiel. Und er so, okay, Chef. So, weißt du, die letzten irgendwie Monate keine Reps gehabt, aber dann das meiste aus seiner Opportunity gemacht. Der hat echt ein paar nice Runs gehabt. Hat einmal den Midlinebacker von denen im Gap mit einem Spin-Move vernascht. Hat so ein Stretch-and-Cut-Play gehabt für keine Ahnung, 21 Yards oder sowas.
Nice.
Also hat auf jeden Fall das meiste rausgeholt. Das andere war Tommy Togiai, einer von unseren Defensive Tackles, so ein bisschen der Mr. Reliable der Saison, der vielleicht nicht so flashy war jetzt am Anfang der Saison, war auch so ein Rotational Player, aber der einfach das ganze Jahr über immer wieder Plays gemacht hat, TFLs, in entscheidenden Momenten war in der richtigen Situation. Und der war eingeplant als Goal-Line-Fullback für dieses Spiel.
Ja.
Wir kamen an die Goal-Line ran nach einem Pick. Er wird reingesubbt. Sollte eigentlich ein Fullback-Dive werden zu ihm. Also wir hätten ihm wirklich den Ball gegeben mit einer Chance, also dass er in die Endzone reinrollt, Digga, weil mit der ist 300 Pounds, den tut niemand tackeln in einem halben Yard. Irgendwie ist da aber der Handoff hat nicht so ganz geklappt. Auf einmal steht CJ da, hat den Ball in der Hand und halt rennt selber in die Endzone. Am Ende des Tages, alle freuen sich, Touchdown ist ein Touchdown. Aber war halt nicht der Touchdown für ihn. Jetzt ist aber Football so ein Spiel, wo dieses Momentum, wenn du alles richtig machst, dann wirst du irgendwann belohnt.
Die Football-Götter ab und zu belohnen sich. Die
Football-Götter belohnen dich. Und tatsächlich hat der Kollege dann im letzten irgendwie Spielzug, in den letzten paar Sekunden vom Spiel, den Ball doch noch in die Hand bekommen nach irgendwie einem Fumble oder Deflection.
Ja, das war dieses Razzle-Dazzle-Play, wo die Offense der Gegner nochmal versucht mit Laterals und alles nochmal hier Last-Second Desperation-Play noch zu scoren. Und er hat das
Fumble recovered. Er holt sich den Ball, recovered den Fumble, rennt in die Endzone und du siehst wirklich unsere gesamte Sideline. Das war wirklich der Moment, so der sehr cool war. Die gesamte Sideline rusht in die Endzone, feiert mit ihm. Der Kollege ist so Pacific Islander, das heißt, wenn der einen Toucher macht, wirft der immer so diesen Islander hier. Yeah.
Nice.
Wirft der immer hoch, das heißt, du siehst alle Jungs in der Endzone, wirfen das Signal hoch und sowas, Mann. Das war echt ein cooler Moment, Mann. So mit so einem Spielzug unsere Saison zu beenden, weißt du, ich meine, die ja auch Auf und Ups hatte und sowas dass er da rewarded wurde, war sehr cool, Mann.
War sehr, sehr geil, Mann. Ich habe in der Pre-Game-Speech von D'Amico habe ich gesehen, 9-Game-Winning-Streak, um die Saison zu beenden, ist tied mit Longest-Winning-Streak in Texans-History. Gleichzeitig 12-5 Overall-Record ist auch tied mit Best-Record in Texans-History. Also eine sehr, sehr erfolgreiche Saison, wenn man es so sieht, einfach in der History der Texans. Also was schon echt krass ist. Also wir haben es unzählige Male erwähnt, mit 0-3 Start. Und dann mittlerweile stand man bei 3-5 und dann das Ding so, also von 3-5 auf 12-5. Ja. Crazy, Mann. Also was ein Turnaround. Aber ich glaube, das Momentum ist da, um das Ding jetzt, Alter, bis zur Ziellinie zu holen. Weißt du, ich bin echt krass, also hyped auf die Texans und ich denke, da ist so viel einfach mit der Defense und ich glaube, die Offense fängt auch langsam an ins Rollen zu kommen.
Aber du musst bei unserer Offense dazu sagen, so kritisch unsere Offense gesehen wurde, gerade die ersten drei Wochen, wo wir irgendwie im Schnitt nur irgendwie 12 Punkte gemacht haben.
Ja.
Wir sind mit 12 Takeaways, die Offense mit den zweitwenigsten Ballverlusten in der Liga.
Okay.
Wir haben, glaube ich, die zweitlängste Time of Possession in der Liga. Und in Punkten scored, also granted, unsere Defense hat uns einige Punkte gespottet mit Turnovers und so weiter, aber in Punkten scored sind wir auch irgendwie tied für zweitmeister in Texas History in der Saison. Was crazy ist, weißt du, ich meine, so, das heißt, du
so nicht erwartet siehst hätte, es nicht so, vor allem mit dem Start.
Ja, es fühlt sich nicht so an mit dem Start, weißt du, ich meine, aber du musst einfach manchmal diese Außenwelt und diese ganzen negativen Sachen wirklich ausblenden und einfach schauen, okay, was können wir machen? Woran müssen wir besser sein? Ja. Jedes Mal, wo wir verloren haben, haben wir selber uns ins eigene Bein geschossen. Und wie können wir die Dinger langsam umdrehen, dass wir da erfolgreicher sind. Und ich glaube, da die ganze Mannschaft hat wirklich einfach den Buy-in gegeben. Wir haben jetzt eine große Aufgabe. Wir gehen nach Pittsburgh am Montag. Mhm. Wir spielen die Pittsburgh Steelers Monday Night.
Oh, Monday Night.
Okay. Monday Night wird arschkalt sein. Die Pittsburgh Crowd ist immer rowdy. Das ist genau das, was die möchten. So ein Monday Night Game. Die sind der bisschen der Underdog oder werden von vielen Leuten, glaube ich, als der Underdog gehandelt. Das heißt, da haben wir eine große Aufgabe, aber wir haben das ganze Jahr schon mit dem Rücken zur Wand gespielt. Und wir haben mal drüber geredet, dass wenn du oft in so Momenten bist, wo du hinten liegst und das Ganze überwinden musst, wo du einen Two-Minute-Drive machen musst, um jetzt zu scoren oder du verlierst, dass das so wie eine Hornhaut aufbaut. Und ich glaube, da hat unsere Mannschaft einfach extrem viel dazugelernt, weil realistisch ist, dass wir einfach 9 Playoff-Spiele hintereinander jetzt hätten. Hätten wir eins von denen verloren, dann wären wir einfach draußen gewesen aus den Playoffs. Mhm. Das heißt, wir waren in 9 Must-Win-Situationen hintereinander und haben abgeliefert. Mhm. Und ich glaube, das baut ein Selbstvertrauen und ein Confidence bei den Jungs auf, was uns jetzt am Montag helfen wird.
Absolut. Warum ich so hoch an den Texans bin, ist auch, weil ihr einfach gezeigt habt, dass ihr auf alle möglichen Art und Weisen gewinnen könnt. Mhm. Defense, Shutout, Special Teams, Kicking Game, euer Kicker, Shoutout an euren Kicker, Alter.
Ja, ja. Tied most
Field Goals in Texans History. Eure Offense, weißt du, wenn es vielleicht bei der Defense mal nicht so läuft, dann können die auch 30 plus Punkte scoren, weißt du? Ja. Enge Games, weißt du, wo ihr hinten liegt und aufholen müsst. Also egal, was die Situation ist in dem Game, ihr habt gezeigt, dass ihr damit umgehen könnt. Und ihr seid durch diese Adversity gegangen, was dich hart macht, weißt du? Und was einfach dich so als Team noch enger zusammenschweißt und das macht dich ready für diesen Playoff-Run und ich bin echt hyped dafür und ich bin excited und ich glaube, ihr habt echt einiges Potenzial, weit in den Playoffs zu kommen. Aber apropos Playoffs, lass direkt mal reingucken. Lass mal auf das AFC-Picture als erstes gucken und einfach mal unsere Gedanken dazu geben und gleichzeitig Predictions. Lass direkt mal mit eurem Game anfangen. Ihr seid der Number 5 Seed gegen Number 4 Seed Steelers, also at the Steelers. Wie siehst du das Game? Wir haben gerade unsere Gedanken dazu gegeben, aber.
Ja. Ich sage echt, es wird eine knappe Nummer. Ja. Worin die Steelers sehr gut sind, ist das Spiel ins vierte Quarter zu verlegen. Mhm. Deren Defense-Mentality ist Bend, Don't Break. Die haben ihre 6 Leute an der Line of Scrimmage. Die versuchen, den Quarterback zu hunten. Die DBs sitzen tief, tackeln alles in der Killzone da davor. Und die baiten dich sozusagen da rein, dass du den Hitch nimmst. Hitch. Die glauben nicht daran, dass du 10 Hitches hintereinander wirfst, bis du unten in der Red Zone bist. Die sagen, irgendwann wirst du ungeduldig. Und dann kommt unser Pass-Rush nach Hause. Und ansonsten wollen die das Spiel ins vierte Quarter legen. Im vierten Quarter in Pittsburgh spielen die ihren Fight-Song beim Timeout da dazwischen. Ja, das ist diese Renegade. Wenn ihr das kennt, hört es euch mal an auf YouTube. Das ist so ein Classic-Rock-Song.
Ja. Oh Mama, I've been there with my life on the line. Ich meine, ich habe das schon gespielt. Ich weiß das gar nicht mehr.
Du weißt nicht mehr? Bro, ja. Digga. Du hast wahrscheinlich nicht wahrgenommen, aber das ist immer zum Anfang vom vierten Quarter spielen die diesen Song. Okay. Und dann, wenn der Beat droppt, die ganze Crowd rastet aus. The jig is up.
Na, na, okay, na, nice. Ja, ich meine, ich kenne den Song, ja, ja. Ja.
Aber ich weiß nicht. Okay, Bruder, du musst nicht den ganzen Song singen. Deine Ohren bluten schon genug. Nein, Mann. Aber ja, das ist der ganze Gameplan. Und dann im vierten Quarter machen die das Ding knapp und wollen das Ding im vierten Quarter gewinnen.
Okay, nice. Setz mal kurz dein Coach's Head auf. Keys to Victory für euch.
Keys to Victory. Run the ball, auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nicht viel sagen für Keys to Victory, die Defense involvieren, sag ich dir ehrlich, weil ich muss Aaron Rodgers unter Mach Druck setzen.
Aaron Rodgers uncomfortable. Das ist der Key. Ganz ehrlich, lass Anderson wie heißt der auf der anderen Seite?
Ist Metcalf zurück?
Ja,
ist er noch suspended? Okay, nee, ja, also ich würde sagen, wir müssen wissen, wo DK Metcalf ist. Mhm. Aaron Rodgers unter Pressure setzen, in der Offense müssen den Ball laufen können und ihr Movement kontrollieren up front. Also die haben eine starke Defensive Line, die haben Hayward, Future Hall of Famer in der Mitte. Ja. Du hast TJ Watt auf einer Seite, du hast Alex Highsmith auf der anderen Seite. Beide Probleme. Und der Third Guy in ist auch ein Problem, Nummer 51. fällt der Name jetzt nicht ein, aber und die bewegen sich gerne, ja, die shiften, die haben Spikes und Rips und sowas. Das heißt, ja. das wird eine Key-Aufgabe für uns. Und dann im Special Teams Game sind die eine aggressive und große Unit. Also die sind ein bisschen so ein Size Special Teams Guy. Das okay. heißt, da müssen wir Force mit Force treffen. Ich würde sagen, sei der Hammer, nicht der Nail im Special Teams. Und ja, man, dann Finish im vierten Quarter.
Finish, das ist die Devise. Sehr gut, okay, cool. nächstes Matchup ist Nummer drei Jacksonville. Die haben die Buffalo Bills zu Gast, eine Nummer 6 Seed. Wie siehst du das Game?
Bro, das ist ein sehr, sehr folgenschweres Matchup. Wenn die Jaguars verlieren, dann gehen nämlich die Bills nach Denver, weil die der lowest, die sind unter uns sozusagen im Seed-Ranking.
Ja, sind ja 6 Seed,
wir sind 5 genau. Seed. Wenn Jacksonville das Ganze gewinnt, dann wären wir wahrscheinlich auf dem Weg nach Denver. Ja, Mann, also das ist das Matchup, was am schwersten ist für mich zu callen, weil die Jaguars natürlich brandheiß sind zurzeit. Spielen zurzeit echt wirklich ihren wahrscheinlich besten Football, den ich die Jaguars habe spielen sehen. Und auf der anderen Seite, die Bills waren ein bisschen am Struggeln diese Saison über. Ja, die Saison lief nicht so ganz rund. Und das heißt, ich könnte mir, wenn ich wirklich ein wettender Mann wäre, dann würde ich sagen tatsächlich, dass Jacksonville das Ding gewinnt. Ich will der Bills ihre Championship-Erfahrung nicht unbewertet lassen, aber ich glaube, die Jaguars haben das Ding.
Ja, ganz ehrlich, aus den drei Wildcard-Matchups ist das wahrscheinlich auch für mich das tighteste, wo ich sage, es ist schwierig zu predikten, weil Jacksonville hat eine krasse Saison gespielt. Das Season-Finale war nochmal ein Statement-Win. Und gleichzeitig Playoff Josh Allen, Mann, willst du halt auch nicht unterschätzen.
Das ist das Ding.
Du, wenn er auf einmal Ding, wieder auf Superman Josh macht, Allen. Weißt du, und sagt, ey, ich ziehe das Ding im Alleingang durch. Ja. Es ist wahrscheinlich ein Gutwetter-Game, also at Jacksonville, ich meine, es kommt beiden Teams zugute. Ah, damn, es ist tough, Mann. Ich meine, du hast James Cook, Rushing Leader in der Liga, wenn der auspackt, der kann auch ein Problem werden. Ah, oh man, das ist tough für mich. Ich würde ganz ehrlich, einfach nur, weil die so, ich glaube, die sind gerade im Augenblick das heißere Team. Ich glaube auch Jacksonville, Mann. Ich muss ganz ehrlich sagen. Die haben echt nice ausgesehen, Mann, die letzten paar Wochen. Also wenn Jacksonville gewinnt, dann sind es der Number 3 Seed. Und dann würden die, was heißt das für euch, wenn ihr gewinnt? Dann ihr nach Denver.
Ja, dann wenn wir gewinnen und Jacksonville gewinnt, dann würden wir nach Denver gehen. Weil für mich vor allem das andere Matchup, das nächste Game, nämlich die Chargers gegen die Patriots, der 7 Seed gegen den 2 Seed, das ist für mich ein klarer Sieg von den Patriots. Also das ist für mich das Matchup, wo ich die Patriots mit einem deutlichen Sieg sehe. Ich glaube nicht, dass die Chargers genügend haben, um die vom Thron zu stoßen. Die sind ja auch sehr heiß, sind ja fast undefeated durchs Jahr gegangen.
Ich meine, vor allem du weißt es besser wie viele das. Alter, im Winter at Foxborough, das ist ein tougher Place zu spielen.
Besonders wenn du es nicht gewohnt bist.
Ja,
die Chargers sind in LA. Boys.
Ja, ja. Weißt du?
Das sind 6 Stunden Flug darüber, das sind 3 Stunden Zeitverschiebung und du spielst in der Eiseskälte. Das wird eine toughe Nummer für die Jungs. Also ich glaube, die Patriots haben die Sache im Bag. Das heißt, die entscheidenden Games sind zwischen uns und den Steelers und Jaguars und Bills.
Okay. Wäre da auch ein Szenario, wo ihr bei den Patriots landen könntet? Ja, ne?
Wenn ich glaube
Bills gewinnen, dann gehen die nach Denver und ihr würdet nach Patriots. Jetzt, wir wollen nicht zu weit in die Zukunft natürlich gucken, aber das könnte passieren. Okay. Krass, okay. Okay, lass auf die NFC-Seite gucken. Erstes Matchup, Rams gegen Panthers. Was, hast du dieses Drama gesehen um die Panthers, um die NFC South? Wie crazy war?
Alter, war das
crazy, Mann. Samstag, die Buccaneers noch, die Panthers geschlagen. Dann hatten sie beide denselben Record. Und wenn die Saints gegen die Falcons gewonnen hätten, wären die Buccaneers drin gewesen. Da die Saints verloren haben gegen die Falcons, haben trotz der Niederlage und demselben Record wie die Bucks sind die Panthers noch rein wegen dem Head-to-Head-Vergleich. Also crazy, Mann. Aber müssen wir auch ganz kurz mal drüber reden. Alter, 8-9 Team, ein Team mit einem Losing Record, darf ein Playoff-Game hosten. Gedanken dazu. Das ist halt auch, ich weiß nicht, Alter, dieses ganze Seeding muss vielleicht mal überdacht werden. Weißt du? Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Team mit einem Losing Record, ja, okay, du bist in den Playoffs, weil du deine Division gewinnst. Cool, bin ich okay mit. Ja. Das muss ja was zählen, dass du deine Division gewinnst. Aber danach würde ich sagen, okay, Division-Winner sind automatisch drin und dann die nächsten Best Records sind auch drin, die Top 7 auf jeder Seite, aber danach zählt der Overall Record und so wird das Seeding decided. Nicht, Alter, also, die Division
für, wer die Heimspiele bekommt, sagst
ja,
du.
Ja, Mann. Yeah. Du kannst mir nicht erzählen, ein 8-9-Team, Mann. Weil dann, da, ich, ganz ehrlich, meiner Meinung nach wird da zu viel Emphasis drauf gelegt, in welche Division du bist, weißt du? Das ist mein, wenn du Glück hast, dann, okay, wie dieses Jahr, die Division ist scheiße, dann ist ein Team, das nicht, wahrscheinlich nicht den Kaliber hat, wie manche andere Teams, dürfen einen Playoff, na.
Ja, gleichzeitig kannst du es natürlich auch so interpretieren, dass du sagst, hey, diese Division war halt so competitive untereinander, dass jeder gleich
aber viele nicht untereinander, Niederlagen wenn du ein Overall Record, der Overall Record zeigt ja, wie gut du bist. Nicht der Divisional Record, weißt du?
Ja, also keine Ahnung, Mann. Ich sag dir ehrlich, wir haben gegen die Bucks am Anfang der Saison gespielt und die Bucks waren eigentlich die ganze erste Hälfte der Saison eine brandgefährliche Mannschaft.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Haben dann aber ein paar unglückliche Niederlagen, hatten auch, glaube ich, ein bisschen Verletzungspech.
Ja, die haben
auf jeden Fall Verletzungspech. Und jetzt sind sie draußen. Also ich hätte es Baker Mayfield gegönnt, dass die einen Run bekommen.
Mhm.
Du hast gesehen, da hat es auch ein bisschen so dann geknistert zwischen dem Coach und der Mannschaft und sowas, yeah, als sie dann ein paar so Key-Niederlagen hatten. Waren jetzt trotzdem in einer Situation, wo sie die Möglichkeit hatten, das Ding zu gewinnen.
Absolut.
Und dann liegt es aber an den Saints und die Saints verkacken
es. Was interessant ist ja, Saints kamen auch in das Spiel, die hatten, glaube ich, die letzten 3 Spiele gewonnen, also die kamen auch in das Spiel so mit ein bisschen Momentum rein, aber dann haben sie es verkackt gegen die Falcons und obwohl die Falcons gewonnen haben, und gehen wir natürlich auch gleich nochmal drauf rein, haben sie trotzdem ihren Headcoach gefeuert.
Egal. Da hättest du auch verlieren können.
Dann lass doch die Buccaneers rein, weil ich glaube, von einem Football-Fan-Standpunkt, ich glaube, die Buccaneers sind ein bisschen mehr competitive. Aber ich weiß nicht, vielleicht werden die Panthers uns alle überraschen und auf einmal werden die einen Upset gegen die Rams sehen. Also wir werden sehen. Meiner Meinung nach,
okay, wir tippen dieses Spiel realistisch. Wir können nicht in Träumerei leben, Digga.
Nee.
Rams gegen Buccaneers ist das Matchup, ne?
Genau.
Ja,
Rams gegen Panthers.
Rams-Panthers. Yeah. Das ist, was ich sagen wollte. Rams-Panthers. Rams gewinnen.
Ja, Digga, Rams.
Okay. Alter,
Rams
sind wir einer Meinung.
Ja, yeah, Rams sind, Alter. Wenn Stafford spielt, wie er spielt, wenn Puka Nacur, Alter, ausrastet, Davante Adams kommt zurück, der die letzten 2 oder 3 Wochen jetzt mit einem Hamstring draußen war. Das Running Game ist krass bei den Rams. Sean McVay ist ein Offensive Genius. Wenn die in ihre Trickkiste greifen und spielen, wie sie spielen können, dann sind die echt ein toughes Team zu schlagen. Also ich denke, die gehen da rein nach Carolina und kommen da mit einem Dub raus.
Nice.
Dann nächstes Game. Toughest Game, Alter. San Fran at Philly. Tougher place to play. Philly ist as hostile, also richtig hier, diese Fanbase, die sind aggressiv. Es ist ein tougher place zu spielen.
Ja. Aber also ich mag deine 49ers. Ich mag deine 49ers, die haben Herz, Mann. Die spielen auch mit Herz. Ich glaube aber, dass Philadelphia das gewinnt. Hier ist warum. Die sind das ganze Jahr über unter dem Radar geflogen. Es gab eigentlich immer nur negative Sachen, die berichtet wurden, dass AJ Brown irgendwie sauer ist oder dass da irgendwas nicht stimmt, dass da Stress ist. Die Jungs haben aber trotzdem einfach weiter Spiele gewonnen. Und dafür, dass die letztes Jahr den Super Bowl gewonnen haben, haben eigentlich nicht genügend Leute über die geredet. Klar, war Saquon Barkley jetzt dieses Jahr nicht auf demselben Level wie im Jahr davor, aber der hat trotzdem abgeliefert. Ja? Und die haben trotzdem weitere Mannschaften geschlagen. Das heißt, ich glaube, dass die Eagles das tatsächlich gewinnen.
Ja, also wird auf jeden Fall kein easy Game. Also natürlich ganz klar will ich, dass die Niners gewinnen und ich denke, die haben auf jeden Fall eine Chance. Ich denke, was ein Problem werden könnte, ist einmal Travel. Ich meine, das ist ein Cross Country Flight, 6 Stunden Time Difference, wir haben schon drüber geredet. Wetter könnte auf jeden Fall ein Problem werden. Und Ich hoffe, verletzungstechnisch sind wir okay, weil Bethune, der war der Linebacker jetzt für die letzten paar Wochen, der ist jetzt raus für die Saison. Letzte Woche hat Trent Williams hat gefehlt, der linke Tackle. Also wenn diese paar Key Injuries, wenn die korrigiert werden könnten oder halt hoffentlich der Trent Williams zurückkommt, ich glaube, dann wird es auf jeden Fall ein competitive game. There you go. weil ich meine gegen welches Game haben die letzte Woche gespielt? Gegen die Seahawks, sie auf Offense 3 Punkte gescored haben, wo Seahawks das Ding wirklich dicht gemacht haben. Also es hat schon tough ausgesehen. Also du konntest den Ball gar nicht rennen. Und ich denke, das wird der Key sein, dass du irgendwie McCaffrey ins Game reinbringst und dann, dass wir auf Defensive Seite das Ding kontrollieren. Weißt du, was immer so ein bisschen das Rezept der Niners war, ist Bend, don't break. Also die lassen auf jeden Fall Yards zu, aber wenn es dann in die Red Zone geht, dann halten sie viele Teams zu Field Goals, statt dass sie Touchdowns abgeben. Und so, das ist so ein bisschen die Strategie durchs Jahr hinweg gewesen. Also wenn wir das beibehalten können, dann haben wir eine Chance, aber es wird auf jeden Fall, also wird nicht easy. Meine Eagles sind auf jeden Fall ein gefährliches Team.
Ja, die vorhin halt ein bisschen zu verletzt für mich, glaube ich, Digga. Hast du mal die Eagles Defensive Line gesehen, Digga? Die Jungs sind...
Cray, cray. Ja, das ist real. Die sind real, sind ein paar Dogs drin. Ja. Okay, und dann das letzte Matchup ist Green Bay at Chicago. Die Packers zu Gast bei den Bears. In Divisional Matchup.
Mhm.
Was natürlich big time. Das ist eine der biggest rivalry der NFL. Krass, Mann. Ja. Wie siehst du das?
Das ist so ein bisschen das tricky Ding. Also ich habe während der Saison hatte ich so ein bisschen eine The Zone Show mit Andrew Siciliano, wo wir immer über die International Games gesprochen haben, und da habe ich so spaßeshalber eigentlich als Take gemeint, dass mein Kandidat aus der NFC für das NFC Championship Game, so mein Dark Horse, die Chicago Bears sind. Mhm. Darum will ich auch bei dieser Meinung bleiben. Die Bears sind eine komische Mannschaft. Die haben zwar jetzt einen neuen Headcoach und sehen auch um einiges besser aus, aber es war jetzt nicht so, dass sie unbedingt Spiele dominiert haben. Also da waren immer noch genügend Möglichkeiten, die Spiele zu verlieren. Die haben dann aber immer irgendwie auf komische Weisen dann doch gewonnen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite fand ich, die Packers sind genau das Gegenstück dazu. Auf Papier eigentlich ein Roster, der alles hat, was du brauchst. Du hast mit Josh Jacobs vor einem Jahr einen Weltklasse-Runningback reingebracht. Du hast deinen Quarterback. Du hast die Tools in der Offense, du hast eine stabile Defense. Aber die haben dann trotzdem immer wieder Wege gefunden, Spiele zu verlieren, auch wo du sie eigentlich als klaren Favorit hattest. Mhm. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass Caleb Williams hier seinen ersten Playoff-Sieg einfährt und die Packers tatsächlich sehr enttäuscht nach Hause fahren.
Ja, also ich würde gerne eine andere Meinung haben, aber ja, ich bin bei dir, Mann. Weil, Digga, die Packers sind so hard and cold. Du weißt nie, was du bekommst, weißt du, bei denen. Und ich glaube, die Texans haben es bewiesen durch die Saison hinweg, dass die können gewinnen, die können enge Spiele gewinnen, die können auf ähnlich wie ihr, also auf alle möglichen Arten und Weisen gewinnen, weißt du.
Die ja, es muss nicht immer schön sein. Es ist auch nicht immer genau. Schön. Aber du
nee, gehst es ist auch nicht, nach Hause. Absolut nicht. Vor allem bei denen nicht, Alter. Da waren echt einige knappe Dinger mit dabei. Aber trotzdem haben sie irgendwie geschafft, diese knappen Games zu gewinnen. Und ich glaube, es wird trotzdem ein knappes Ding, weißt du. Aber ich denke, Heimrecht wird auch auf jeden Fall ein Faktor sein. Und ich gebe da, den Bears, glaube ich, da die Edge, dass die das Ding gewinnen. Okay, ein paar Fragen dazu. Dieses Jahr, Hard Take. Glaubst du, dieses Jahr werden wir ein Super Bowl-Team sehen? Ein Super Bowl-Winner, der noch nie den Super Bowl davor gewonnen hat?
Das heißt Texans, wir sind Chargers,
Bears, Bills, Panthers, Jaguars. Sind 6 aus, wir haben 14 Teams.
Ah, gut, also ich denke natürlich ja. wir haben am Anfang des Jahres darüber gesprochen: put a bull on the face of the ring.
Ja. Yeah.
Ist noch nie passiert. Texans sind ja ein relativ neues Franchise.
Ja.
Also ich sage ja.
Ja, ganz klar. Okay. Also ich kann mir es sehr gut vorstellen. Ich jetzt euch beiseite ein bisschen, aber wäre ich mir sehr, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwie Josh Allen das Ding hinbekommt. Dass der irgendwie wieder ab durchdreht, MVP, back to back. Der zeigt, hey, ich bin immer noch, ich bin der amtierende MVP und ich zeige euch jetzt nochmal warum. Weil er jetzt in den Playoffs nochmal richtig aufdreht. Und ich kann mir gut vorstellen.
Das ist der Moment.
Das ja, absolut. Das ist das erste Jahr, wo er nicht gegen Mahomes antreten muss, wo Joe Burrow nicht da ist, wo Lamar Jackson nicht da ist. Weißt du, die ganzen, die in die letzten Jahre geschlagen haben, sind alle zu Hause. Also was ist seine Excuse jetzt? So, weißt du, jetzt ist das ist deine Chance. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der eine Chance hat. Ich denke, Jacksonville hat auf jeden Fall auch Potenzial. Aber ja, nee, es wäre cool. Ich fände es cool. Ich fände es cool für den Sport, einfach um das dynamisch zu halten, weißt du, um einfach zu zeigen, dass, hey, das ganze Ding ist competitive und es ist nicht, ich bin nicht ein Riesenfan von Dynasties, immer dasselbe Team gewinnt, weißt du, wie ich finde es super geil, dass dieses Jahr wir einen anderen AFC-Champion sehen werden als die Chargers, wie die letzten Jahre, weißt du. Daher wünsche ich es mir tatsächlich, dass jemand anderen den Super Bowl gewinnt.
Ja, Mann, ja, unterschreibe ich. War eine sehr competitive Saison, war eine sehr überraschende Saison, glaube ich, für viele Leute.
Ja,
Alle Leute, die in Sportwetten sind, ihr tut mir leid. Mann, wenn ihr auf die NFL wettet, das ist bad business. Aber ja, Mann, war ein cooles Jahr.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Naja, wird ein spannendes Wochenende. Ganz kurz, ihr spielt Montag, das wusste ich nicht, aber und dann Sonntag und Montag sind Games?
Samstag Sonntag auch schon. Und Montag.
Ja. Ach krass, okay, nice. Dann habe ich Pläne auf jeden Fall.
wollen wir über die anderen Playoffs reden?
Ja Mann, lass auf College gucken.
Was auch überraschend ist, Mann, die College-Saison fühlt sich, sie läuft immer noch. Sie ist immer noch, wir haben noch drei Spiele vor uns. Die Halbfinale kommt jetzt dieses Wochenende und dann die National Championship am Wochenende danach.
Mhm. Was crazy ist. Wollen wir ganz kurz haben wir schon letzte Woche darüber geredet, über die Semifinals?
Nee.
Hatten wir gar nicht.
Du meinst, die Quarterfinals, also die Matchups, Alabama hat verloren.
Genau.
Ja, können wir gerne drüber reden.
Ja, ganz kurz, Oregon, Texas Tech war eine Klatsche, Oregon hat die dominiert, Alabama.
Ja. Ganz kurz dazu, kurzer Kommentar, bisschen schockierend, Texas Tech hat Donor, die irgendwie 25 Millionen oder sowas reingebuttert haben, nur an NIL-Deals für diese Saison. Hinter dem Hintergrundgedanke, also sie sind früh auf dieses NIL-Pferd aufgesprungen. Hinter dem Gedanke, dass wenn sie jetzt sich einen Vorsprung erarbeiten, indem sie ganz viel Geld reinballern, bevor alle anderen es checken, dass sie eine Möglichkeit haben, eine National Championship zu gewinnen mit Texas Tech, was eine kleine Uni inmitten von nirgendwo in West Texas ist, wo außer Wüste und Ölfeldern eben nicht viel los ist.
Ja, aber schau mal, Alter, es war echt, ich meine, es war trotzdem erfolgreich. Schau mal, ich meine, klar, du bist ins Viertelfinale gekommen, hast echt guten Football gespielt durchs Jahr hinweg, hat nicht ganz gelangt, aber ich meine, das hat schon funktioniert in dem Sinne. Weißt du, klar, National Championship war das ultimative Goal, aber Digga, die haben ein krasses Team, innerhalb von einem Jahr einen krassen Turnaround.
Das ist auf jeden Fall. Aber ich glaube zumindest ein Game musst du dann auch gewinnen. Weißt du, ich meine, gerade gegen Oregon, also Oregon ist schon eine starke Mannschaft, aber Oregon ist jetzt, also für mich zumindest kein so ein
Leute, Jakob ist ein Hater, Mann. Es ist, solange die Teams nicht aus der SEC kommen, Alter, sind sie alle nur okay.
It just means more, Mark. Okay. It just means more in the South.
Oh, goodness. aber da, apropos SEC, dann hier Indiana hat erstmal Alabama auf die Klatsche gegeben.
Gut.
Boah, haben die kassiert.
Gut.
Ja, okay, sehr das gut. Gefällt dir wieder. Obwohl
das gefällt mir wieder, das finde ich super. Ich finde nämlich, dass dieses neue Alabama, das ist nicht das echte Alabama. Das ist noch nicht das Alabama oder nicht mehr das Alabama, was gegen das ich damals gespielt habe. Ist eine gute Mannschaft immer noch. Also, haben sie auch bewiesen, haben ja, glaube ich, mein Tennessee leider geschlagen. Aber sie sind nicht mehr diese furchteinflößende Mannschaft, gegen die du gar keine Chance hast. Die sind genau so eine Mannschaft wie woher kam der Head Coach? Washington. Washington davor war. Also eine stabile Mannschaft. Indiana, kontroverserweise, ist für mich ein bisschen mehr das neue Alabama. Weil Indiana von wahrscheinlich Nick Sabans letztem Coaching-Tree-Abzweigung stammt. Also Kurt Cignetti, der Head Coach von Indiana, hat unter Nick Saban gelernt, wollte immer Head Coach werden. Ihm wurde, und auch zumindest Coordinator, ihm wurde in Alabama aber gesagt, hey, hier wirst du nicht mehr als Positionscoach oder sowas bleiben. Und er hat dann gesagt, okay, kein Problem, kann ich mit leben, aber dann gehe ich woanders hin. Und hat dann bei einer kleinen D2-Schule angefangen, die umgedreht, zu einem Powerhouse gemacht und hat sich so über D2, über FCS, über eine kleine Division-1-Schule hochgearbeitet zu Indiana. Und jetzt Indiana eben in so eine Art Alabama verwandelt, ja, wo Sachen wie Player Development, Strength and Conditioning, ja, hart absolut spielen, weiß ich meine, groß geschrieben werden, diese Tugenden, die damals in Alabama eben gezählt haben, finde ich cool. Die Niederlage, die ich richtig geil finde.
Aber es ist crazy für mich, du musst, der hat das Ding umgedreht in, was weiß ich, in 2 Jahren. Also von dem absoluten No-Name-Team in die Indiana. Keiner kennt Indiana. Keiner hat Indiana-Football auf dem Schirm. Weißt du, und das Witzige ist, selbst in dieses Game ist Indiana reingegangen, obwohl sie es durch die Saison hinweg bewiesen haben, dass sie echt ein gutes Team sind. Undefeated, number one ranked. Jeder hat auf Alabama getippt. Alter, jeder. Ich habe alle Experten, ich habe die Wetlines gesehen, die Odds. Ja, jetzt wird Indiana einfach mal, weißt du, jetzt wird gezeigt, wer sie wirklich sind. Und dann da reingehen und so eine dominante Performance abliefern. Hut ab an Indiana. Ich find's so krass, Mann. Vor allem, weil das eine Schule ist, die halt keiner auf dem Schirm hatte. Bin ich Riesenfan von. Riesenrespekt an den Coach und den Coaching-Staff.
Wie geht Players, das alte Alter. Sprichwort, Marc? Das Sprichwort, das wir im Football mal haben, Hard work beats talent if talent doesn't work hard.
Yeah.
Das ist für mich die Story von Indiana. Das sind für mich so die letzten Mohikaner, die wirklich an diese Idee glauben, dass du so zu einer Schule gehst und dann du bleibst da und ihr arbeitet zusammen, ihr habt eine Kultur, die competitive ist, wo ihr euch gegenseitig pusht und ihr so als individueller Spieler besser werdet. Wohingegen diese ganzen anderen Schulen, Alabama, Oregon, Texas Tech, eher das Spiel spielen. Okay, ich habe stabile Nummern, lass mich ins Portal jumpen und schauen, wo ich meinen Value maximieren kann. Genau. Und ich schaue danach, dass ich vielleicht ich meine Opportunities bekomme. Ich beschwere mich, wenn ich meine Nummern und meinen Ball nicht genügend kriege. Wohingegen die ein bisschen mehr so diesen Team-Spirit und diese Team-Kultur groß schreiben.
Ah, sehr geil. Ja, absolut, finde ich sehr nice. Okay, nächstes Matchup war Ole Miss gegen Georgia. Muss ich ehrlich sein, ich hatte wahrscheinlich eher Georgia als Favoriten, aber ich finde es so geil. Ich finde es so geil, dass Ole Miss gewonnen hat, einfach mit der Lane Kiffin History da und dass Lane Kiffin jetzt weg war und der Interim Head Coach 2 College Playoff Games schon gewonnen hat und in so einer Fashion und dann mit dem Alter, mit dem Quarterback. Hast du die Story von dem Quarterback gesehen?
Ja.
Er war ein D2-Quarterback in einer kleinen D2-School und hat seine Opportunity bekommen, hat zu Ole Miss getransfert, hat da als Backup gesigned, die haben ihm ganz klar gesagt, hey, du wirst der Backup werden, hat dann seine Opportunity bekommen, als der Starter sich verletzt hat. Alter, und dreht halt komplett durch. Echt, so nice. Das ist ein schöner Football, Mann. Alter, wenn die Underdogs, so diese Underdog-Stories. Aber ja, ich gönn's Ole Miss richtig.
Ja, Mann, ich find's auch super. Das war richtiger Football, Mann. Wenn du das Spiel geschaut hast, Ole Miss und Georgia, die Jungs waren da draußen am Smacken. Der Shit war physical.
Das ist SEC Ball, ha? Huh?
Yeah, yeah, real Football. Real Football am Ende. Eine coole Story. Ich bin gespannt, wo das Ding weitergeht. Du hast jetzt wirklich in Mannschaften und sowas und Coaches, die vor wirklich Problemen stehen, mit eben, wie das Ganze gerade noch läuft mit dem Portal. Das Portal ist jetzt, glaube ich, aufgegangen. Das heißt, Leute, die transfern wollen, die schauen wollen auf dem Markt, wie ihr Value ist, müssen jetzt ins Portal jumpen. Die Saison ist aber noch gar nicht vorbei.
Das ist so crazy, das heißt, Mann. Wir müssen auch gleich nochmal im Detail ein bisschen drüber reden. Es ist so, diese Portalgeschichte ist so absurd.
Ja. Lass kurz noch das letzte Matchup. Lass kurz noch das letzte Matchup fertig machen und dann können wir wieder uns hier wie alte Onkels übers Portal beschweren. Das letzte Matchup war Miami gegen Ohio State. Für mich auch wieder ein Matchup, wo ich eigentlich Ohio State als Favorit gesehen habe.
Absolut.
Ne? Miami hat das Ding aber geholt. Carson Beck, der Quarterback, schaut an ihn. Und damit haben wir unsere Semifinal-Matchups von Oregon gegen Indiana und Ole Miss gegen Miami.
Ja, wer hätte das erwartet? Nur ein SEC-Team.
Nur ein SEC-Team und nur eine Mannschaft, die in Erstrunden Bye hatte. Das heißt, alle Mannschaften außer Indiana, die eine Bye-Week hatten in der ersten Woche von den College Football Playoffs, haben alle verloren.
Krass. Alter, schau mal. Wir haben drüber geredet. Es ist gut, eine Woche frei zu haben. Du kommst aus deiner Routine raus, weißt du?
Gerade am College, Digga. Du weißt, was die Jungs gemacht haben für die Woche. Die hatten zwar Practice, aber Ende vom Semester.
Oh ja, Pop in the Bottles. Okay, lass ganz kurz die Predictions sagen und dann gehen wir noch ein bisschen auf das Portal ein.
Gerne.
Erstes Matchup Oregon, Indiana, das ist ein Rematch von der Regular Season, das Miami gewonnen hat, Indiana gewonnen hatte. Was glaubst du hier?
Ich gehe mit Indiana, ich bin Believer, die Jungs haben mich überzeugt. Wenn du Alabama schlagen kannst, dann schlägst du in Oregon zweimal. Ich gehe mit Indiana.
Absolut. Die haben Alabama nicht nur geschlagen, die haben Alabama dominiert.
Demoliert.
Alter, das war ein Statement-Win. daher bin ich auf jeden Fall auch bei Indiana. In dem zweiten Matchup, Ole Miss, Miami. Interessantes Ding. Weil Miami hatte, glaube ich, auch so niemand wirklich auf dem Schirm. Haben zwei Upsets hintereinander. Die hatten in der ersten Runde hatten sie Texas A&M geschlagen, zweiten Runde Ohio State. Drittes Upset hintereinander? Was glaubst du?
Ich gehe tatsächlich mit Miami, weil ich glaube, die haben ein bisschen weniger so Adversity. Einfach, also da ist ein bisschen ruhiger, was der Roster angeht, was diese ganze Portal-Geschichte angeht. Ich glaube, da hat Ole Miss jetzt zurzeit mehr Probleme und mehr einfach Distractions im Gebäude als Miami. Und ich glaube, Miami holt das Ding.
Ja, ist interessant. Wir reden gleich drüber. Ja. Aber tatsächlich, ich bin bei Ole Miss. Einfach wegen dem Quarterback. Ich denke, der Quarterback hat echt Riesenpotenzial mit seinem ersten Dual Threat und hat echt gut gespielt gegen Georgia. Und ich bin bei ihm. Ich hoffe, die können das Ding machen.
Either way, ein spannendes Matchup im Finale. Also es wird gut, unsere Meinung gut. Ja, entweder Indiana Ole Miss oder Indiana Miami. Was, glaube ich, beides so National Championship Matchups sind, die niemand auf dem Schirm hatte und die auch es, glaube ich, noch nie gab.
Mhm, auf jeden Fall. Ey, ganz kurz zu dieser ganzen Transfer-Geschichte. Was ich gehört habe, also die ganzen Coaches, die sich natürlich auf diese Matchups vorbereiten müssen, müssen gleichzeitig sich auch um die ganzen Incoming Transfers. Es sind Leute auf der im Portal, die transfern wollen zu deiner Schule, weil du eben in College Playoffs bist. Und jetzt bist du gleichzeitig noch am Recruiten und am Meetings machen mit den potenziellen Spielern für nächstes Jahr und alles. Ich habe gehört, das ist ein riesen Zeitcommitment, aber auch riesen Chaos im Augenblick, einfach im College Ball.
Auf jeden Fall. Also es ist wie Free Agency und halt noch Playoffs gleichzeitig. Ja. Und dazu, ich habe vorhin die Nummer gesehen, irgendwie 31% von den ganzen College-Spielern sind im Portal.
Also, Leute, da hört man, 31% von allen Division I College-Spielern sind im Portal. Wir reden von tausenden Spielern, die alle gleichzeitig sagen, hey, wir wollen woanders spielen. Stell dir das mal vor auf dem NFL-Radar, also dass jeder Spieler von jedem Team sozusagen ein Free Agent ist, jedes Jahr.
Ja, jeder dritte Spieler wirklich sagt, hey, ich gehe woanders hin. Ja, und ich meine, von der Spielerseite musst du natürlich auch überlegen, okay, warum ist es so? Deren ganzen Agenten, jeder, der eine halbwegs gute Saison gespielt hat oder auch nicht, dein Agent würde dir sagen, hey, geh ins Portal, damit wir rausfinden können, was dein Marktwert ist. Ja, damit wir zumindest uns umhören können. Du kannst ja immer noch auch wieder zu deiner alten Schule zurück sein, keine Ahnung. Ja, also ich glaube, das Ganze wird hoffentlich das letzte Jahr sein, wo wir den Spaß auf die Art und Weise mitmachen müssen. Weil die ganzen Daten, das ganze Format funktioniert nicht mehr. Du hast nämlich ja nicht nur den Football-Schedule, der jetzt mit dem Transfer-Portal-Schedule kollidiert. Du hast natürlich auch im College auch noch einen Academic-Schedule. Das heißt, in den USA ist es so, dass jetzt im Januar, erste Januarwoche, also die erste Januarwoche ist normalerweise noch frei, aber dann die zweite Januarwoche geht normalerweise das Frühlingssemester wieder los. Das heißt, das ist ja auch noch eine Sache, die du bedenken musst, wenn diese Jungs transfern, wenn die hin und her schieben, die müssen dann bei der nächsten Schule enrolled werden in Klassen und sowas, was alles problematisch wird, wenn das Ganze nicht abgestimmt ist.
Reden wir hier von Mid-Year-Transfers oder reden wir von für die nächste Football-Saison? Weißt du, wie das abläuft?
Ja, also ich glaube, dieses Transferportal, das jetzt offen ist, das ist für dieses Frühjahr noch. Und im Sommer, das Portal war ja nochmal offen im Sommer. Ich glaube, das ist jetzt sogar nicht mehr so. Das ist, glaube ich, schon abgeschafft worden. Das heißt, das Portal ist jetzt nur noch einmal pro Jahr offen und halt bevor dieses Frühjahrssemester losgeht.
Alter Schwede. Ich habe hier gerade nochmal die Schlagzeile gelesen. 4.500 Spieler sind im Portal.
Das ist crazy. Und dann musst du ja überlegen, und dann bist du noch Chaos, und dann bist du ein Kind an der Highschool, das jetzt gerade sein Senior gespielt hat, und all die ganzen Kids, die von der Highschool rauskommen, competen jetzt mit den ganzen Jungs, die im Transferportal gleichzeitig sind, weil als Coach kannst du dir natürlich überlegen, okay, wie tue ich jetzt mein ich brauche einen Linebacker, wie address ich das Ganze? Hole ich mir jetzt hier einen Linebacker, der keine Ahnung schon 2 Jahre gespielt hat, da ganz gut aussah, oder hole ich mir irgendwie ein Kind von der Highschool, wo der ist vielleicht erst in 2 Jahren ready to play.
Ja, kannst ja auch den Coaches keinen Vorwurf machen. Weißt du, du willst natürlich so Ready-to-Play-Produkt haben, so in dem Sinne. Aber das Problem ist, früher war natürlich das Mindset, okay, wenn ich jemanden von der Highschool bekomme, dann habe ich den hoffentlich, der kann für mich für 4 Jahre spielen. Aber jetzt ist es ja nicht mehr so einfach. Vielleicht, okay, vielleicht develope ich ihn für ein Jahr und dann, bumm, jumpt er ins Portal und dann ist er weg, weißt du?
Ist sowieso weg, ja. Es zählt nur, wen hast du dieses Jahr zur Verfügung, wer kann dieses Jahr für dich spielen?
Das, so ist das Mindset im Augenblick. Also wen habe ich für dieses eine Jahr, und dann schauen wir, fürs nächste Jahr schaut das Team wahrscheinlich wieder komplett anders aus. Also ich kann nur von, was ich sehe, zum Beispiel von Wyoming, die haben 22 Spieler, glaube ich, im Portal. Also auch die Hälfte davon Starters, also alle. Und du spielst sozusagen jedes Jahr wieder mit einem komplett neuen Roster.
Ja. Und Marc, hier ist jetzt aber der Kicker. Warum ist das Ganze so? Weil viele von den ganzen Leuten, die im College-Sport insgesamt involviert sind, beschweren sich und beklagen sich sehr. Viele Coaches haben jetzt schon Statements abgegeben. Legendärer Basketball-Coach, der ist jetzt der Basketball-Head-Coach in Arkansas, war der langjährige Head-Coach bei entweder Kentucky oder Duke, will ich sagen. Ich glaube Kentucky. Calipari oder sowas. Also einige National Championships gewonnen und sowas. Yeah. Großer College, Basketball-Coach, hat bei einer Press-Conference einen kompletten Tobsuchsanfall gehabt. Er hat halt den Kopf auf den Tisch gehauen, weil er gesagt hat, es geht ja nicht so weiter. Du hast jetzt zum Beispiel im Basketball den Fall, dass im Basketball war es im College-Basketball so, dass die richtig guten Spieler ein Jahr gezockt haben und dann sofort in die NBA sind.
Ja.
Oder jetzt hast du einige Jungs, die vielleicht in der NBA sogar gedraftet wurden, die jetzt aber sagen, nein, ich gehe zurück ans College, weil am College verdiene ich mehr Geld. Am College zahlt mir ein College 3 Millionen für eine Saison, in der NBA bin ich G-League-Player, gehe ich lieber nochmal zurück und hole mir meine Eligibility back und spiele nochmal ein Jahr am College. Ähnlich mit Football-Spielern, wo einige vielleicht keine hohen Draft-Prospects sind oder sowas, die jetzt die NFL, die NCAA verklagen, um nochmal ein extra Jahr Eligibility zu bekommen und hier, also da wird jetzt mit allen Tricks und sowas gehandelt, um irgendwie noch länger am College zu sein. Und das ist alles aber ja nur entstanden, weil die ganzen Colleges nicht eingesehen haben, die Spieler wie Angestellte zu bezahlen. Du hättest dieses ganze Problem nicht gehabt, hättest du gesagt, okay, weißt du was, wir geben diesen Student-Athlete Spaß auf und wir sagen, das sind ganz normale Athletes und wir bezahlen die und die Jungs kriegen Krankenversicherung und Altersvorsorge und was eben mit diesem Angestelltsein halt einhergeht. Aber ja, weil du das nicht eingesehen hattest, du wolltest immer noch diesen speziellen Status haben, dass wir sind, ja, wir sind Athleten, aber wir sind eigentlich ja Studenten und das, wir machen das gar nicht Fullzeit, sondern es ist ja nur ein Part-Time-Job, den du hier machst. Ja, kompletter Quatsch. Deswegen hast du jetzt eine Situation, hast du gesagt, dass du so ein komplettes Wild-West-System hast.
Ja,
und,
ja,
und ich hoffe, dass die da irgendwie einfach mal einsehen, okay, so kann es nicht weitergehen, weil jetzt fängt das Produkt fängt an zu leiden darunter und ich glaube, dass es spätestens, also wenn die jetzt nochmal 2 Jahre warten, dann wird es auch bei den Fans dieser Enthusiasmus fürs College, glaube ich, langsam nach unten gehen.
Mm. Man, das ist so crazy. Das
ist meine Prediction.
Nee, absolut. Also ich war natürlich, während meiner Zeit gab es nichts davon. Als du noch im College warst, wie genau läuft das jetzt ab mit dieser NIL-Geschichte? Ist es, du bist immer noch auf Scholarship, ne? Also du kriegst, deine Schule ist immer noch bezahlt von der Schule. Kriegst du immer noch, wahrscheinlich immer noch dein Stipend monatlichen bisschen Gehalt. Aber dann dieses NIL, wie genau wird das ausgegeben? Wie bekommst du das Geld?
Du, NIL-Deals sind technisch gesehen gar nicht von der Schule. Also es hat nichts mit der Schule zu tun an sich.
Aber jede Schule hat ja diesen Pool, diesen NIL-Pool.
Schule, ne? was sich getan hat, ist, diese Schulen, die Geldgeber, Leute, die in der Schule interessiert sind, haben einen Pool gegründet, wo sie ihr Geld zusammen reinstecken. Und dieser Pool in Koordination mit den Coaches entscheidet, wem sie das Geld geben. Als Spieler bist du aber sozusagen diesem Pool Rechenschaft schuldig. Also manche von diesen Deals involvieren, dass du dann zweimal bei irgendeinem Event erscheinen muss und irgendwie ein paar Autogramme unterschreiben muss, weil dafür wirst du ja am Ende bezahlt. Du wirst nicht dafür bezahlt, dass du spielst, sondern du wirst dafür bezahlt, dass du dein Name, Image und Likeness benutzt werden kann, ja, für Werbung, für was auch immer, für damit der lokale Tankstellenbesitzer irgendwie ein Trikot von dir hinhängen kann. Keine Ahnung, sowas. Das heißt, du bist immer noch kein Angestellter von dir, du bist immer noch Student-Athlete. Das Einzige, was mit dem du Geld verdienst, ist deine Vermarktung.
Okay. Also da kriegst du so einmalige Checks. Es ist nicht wirklich wie ein Einkommen, dass du monatlich irgendwie was bekommst oder was. Und gleichzeitig, wie wird denn das abgerechnet? Also es ist so crazy für mich. Also du bist sozusagen, wie nennt man das Wort? Also du bist ja nicht angestellt, du bist so ein...
Selbstständig.
Ja, ja, ne?
Ja, also du wirst einfach bezahlt für dein Name, Image und Likeness. Also wie wenn du jetzt ein Autogramm schreibst und dafür drückt dir jemand einen Hunderter in die Hand. Und darum haben die ganzen Jungs auch mittlerweile Agenten, die sich eben um diese ganze Business-Seite kümmern.
Da kannst du nicht, erzählen, dass die da ordentlich Taxes und alles oder und alles dran zahlen.
Bro, da ist ein Haufen Shit da dahinter, weil du musst dann überlegen, gut, bei uns in der NFL, du hast die NFLPA, die ganzen Agenten reguliert. Das gibt es im College nicht. Der Agent kann den Spielern irgendwas verkaufen. Der kann 30% nehmen oder 15% oder 10%. Bei uns kriegen die Agenten maximal 3%. Weißt du, ich meine, das ist alles viel mehr fluid, viel Spielraum für shady Charaktere, um sich da durchzusetzen.
Shit.
Es darf man nicht. Ich hoffe, da kommt irgendwie eine große Änderung. Damit einfach, also das muss, im Endeffekt ist College Football eine Profiliga. Das ist eine Profiliga für jüngere Spieler und so muss das Ganze aufgebaut werden mit Player-Gewerkschaft und so weiter und Collective Bargaining Agreements und einem Salary Cap, dass das Ganze sich gleichmäßig und competitive verteilt, damit der Sport einfach immer noch spannend ist. Ansonsten ist das Ding irgendwann nicht mehr spannend.
Genau, ja, 100%. Cool. Alrighty, ganz kurz, MVP-Debatte, Mann. Es schaut so aus, als hätten wir einen Player Race, die dahinter, die Art sind so astronomisch. Also es schaut wirklich aus, als wenn es zwischen Matthew Stafford und Drake May ausgehen wird. Deine Prognose. Jetzt die Regular Saison gespielt, 17 Spiele hinter uns. Wer ist dein MVP?
Mein MVP wäre Matthew Stafford. Einfach von was er macht, mit dem Alter, auf dem Level, das er es macht, gegen die Competition, die er es macht. Ich glaube aber, dass Drake May das Ganze gewinnen wird, weil ich glaube, da sind einige Interessen daran, dass es neue Gesichter in dieser Liga gibt, die die Liga nach vorne tragen, erst bei der richtigen Mannschaft, um das Ganze zu machen. Die Patriots sind sehr, sehr powerful in dieser Liga. Die Fanbase von den Patriots ist powerful. Ja, Mann, das heißt, ich glaube, Drake May gewinnt das Ganze.
Ah, das ist ein guter Take, ja, Mann. Du brauchst ein neues Face of the League. Weißt du, die Liga braucht jemanden, den sie pushen kann für die nächsten 10, 15 Jahre. Ja, das ist ein guter Gedanke. Aber tatsächlich bin ich bei Stafford. Ich glaube, er ist Number One in Passing Yards, Number One in Passing Touchdowns. Und gleichzeitig musst du dazu sagen, dass er ist in Jahr 17. Ja. Also er ist auf jeden Fall auf seinem Weg raus aus der Liga und ich weiß nicht, wie viele Saisons er noch in sich hat, aber ich denke, er hat es verdient. Nach so vielen Jahren, er hat echt vielen guten Football in dieser Saison gespielt. Das ist die erste Saison, wo er in den Top 2, Top 3 der MVP-Konversation wirklich drin ist und ich denke, er hat dieses Jahr verdient, das Ding mit nach Hause zu nehmen. Also, ja, wir werden sehen.
Hats off, auf jeden Fall. Dope. Hat Spaß gemacht, Playoffs hier zu diskutieren heute. Ich habe morgen noch einen Off-Day und dann geht es für mich voll in die Prep für Pittsburgh los. Ich hoffe, ihr schaut das Spiel alle an, auch wenn das in Deutschland irgendwie Dienstagmorgen um 1 oder so wahrscheinlich losgeht. Ansonsten sage ich danke wie immer fürs Zuhören. Wenn die Folge euch gefallen hat, das Beste, was ihr für uns tun könnt, ist das Ganze mit einem Freund oder Kollege teilen, der sich für Football interessiert. So wächst die Game Changers Community wie jede Woche. Und ansonsten sage ich von mir, ich wünsche euch eine gute Woche und wir sehen uns bis dahin. Peace.